Vorheft Nummer 7 der Jüngerschaft. Heute die Lektion Nummer 6. Nahum und Obadja. Ninive und Edom werden nicht verschont. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Wehe der blutbefleckten Stadt, die voll ist von Lüge und Gewalttat und die nicht aufhört zu rauben. Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Rosse und rasende Streitwagen. Stürmende Reiter, funkelnde Schwerter und blitzende Spieße, viele Erschlagene und Haufen von Toten, zahllose Leichen, so dass man darüber strauchelt. Nahum 3:1-3. Ja, diese zwei Propheten, Nahum und Obadja, die sind ja kleine Propheten und deswegen habe ich die auch ja zusammengefasst in einer Lektion. Und die legen ja in der Bibel etwas auseinander. Und trotzdem habe ich die zusammengeführt hier, weil sie ja, ich sag mal so, ähnliche Themen besprechen. Ninive und Edom werden nicht verschont. Das heißt, zwei Länder, die das Volk Gottes verfolgt haben. Und gegen denen wird prophezeit durch Nahum und Obadja. Und deswegen zwei Propheten, ne? In einer Lektion. Siehe Tabelle Könige und Propheten auf Seite 5 und versuche die Zusammenhänge zu merken. Das haben wir immer gemacht, machen wir auch heute, weil ich möchte, dass ihr das wirklich, ja, diese Tabelle hier versteht, wie die funktioniert. Ich habe mich ja den Kopf zerbrochen, um diese Tabelle zu machen, damit ihr die so gut wie möglich versteht, die Propheten, weil die Propheten nicht in der Reihenfolge stehen in der Bibel, wie es geschah. Deswegen auch hier unten Propheten vor, während und nach dem Exil. Das ist gut zu wissen, welche Propheten was gemacht haben, in welcher Reihenfolge, weil dann kann man das leichter verstehen, dass ja wieder, ich sag mal so, in der richtigen Reihenfolge tun, wie es geschehen ist. Und heute Nahum und Obadja. Nahum steht, mal sehen, wo ich ihn finde hier, ungefähr in der Mitte, auf der Seite 6, 630 bis 610 vor Christus hat er gewirkt. Und deswegen ist es ja so ein bisschen auch schwer, hier die Propheten in einer Reihenfolge zu stellen, weil es gab Propheten, die hier nur ein Jahr gewirkt haben und es gibt Propheten, die 30 Jahre gewirkt haben oder 20 Jahre gewirkt haben und dann weiß man nicht, wo man den da stellt, vor oder nach dem anderen. Aber nur, dass ihr das hier versteht. Ja, Nahum, Sephania, Jeremia, Habakuk und Obadja, ja, die haben ja prophezeit vor der babylonischen Gefangenschaft. Hesekiel und Daniel während der Gefangenschaft und Haggai, Zacharia und Malachi nach der Gefangenschaft. Und so können wir besser verstehen, was die gesagt haben. Gut, Nahum. Nahum, der wollte einiges machen. Ja, ein Prophet, der wird berufen von Gott. Und man denkt, ja, ein Prophet, der will ja zur Umkehr rufen. Ganz wichtiges Ziel. Ein Prophet will die Sünde aufdecken und solche Sachen. Aber ein Prophet kann auch trösten. Ja, die Propheten wurden oft von Gott benutzt, um das Volk Gottes zu trösten. Wie hier Nahum 1,15. Siehe auf den Bergen die Füße dessen, die frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt. Feiere, Juda, deine Feste, bezahle deine Gelübde. Denn der Frevler wird forthin nicht mehr über dich kommen. Er ist gänzlich vertilgt. Nahum 1,15. Ja, Nahum hat gegen Ninive prophezeit. Und so hat er, sag mal so, ne, als Zwischenergebnis dann ein Trost für Juda. Weil ja, er hat gepredigt, ja, Ninive wird zerstört, weil es so böse ist, weil es so stark sündigt. Und wenn ja Ninive zerstört wird, dann wird ja Juda nicht zerstört. Ja, weil Ninive wollte Juda zerstören. Weil wir wissen, wie wir gesehen haben in dieser Tabelle, da hat ja Nahum zwischen und nach der Gefangenschaft von Samaria gepredigt und vor der Gefangenschaft von Juda. Samaria wurde von Assyrien eingenommen und wurde von denen zerstört. Und jetzt kommt Naum und sagt, aber Juda kann, ne, kann glücklich sein, weil es wird nicht von Assyrien zerstört. Okay, es wurde später von Babylon zerstört. Aber was ja nicht so schlimm war, als von Assyrien zerstört zu werden, weil die Assyrer viel, viel grausamer waren als die Babylonier. Das war einer seiner Ziele, Juda trösten. Zweites Ziel, Ninive zu ermahnen. Ja, wie Jona. Jona hatte auch das Ziel, Ninive zu ermahnen. Jona hat ja ein paar Jahrhunderte früher gewirkt. Lass mal sehen, hier wieder in dieser Tabelle. Ne? Ich muss ja nicht alles auswendig lernen, wissen, ne? wie wir vorher gesprochen haben. Ne? Ich muss ja nicht alles auswendig wissen. Ich kann ja auf der Tabelle gucken. Jona hat ja fast 200 Jahre früher gegen Ninive gepredigt und er war erfolgreich. Ninive hat sich bekehrt und wurde verschont. Ne? Und aber jetzt, nach circa 200 Jahren später, predigt Naum wieder gegen Ninive, aber Ninive bekehrt sich nicht, bekehrt sich diesmal nicht. Und dann das dritte Ziel von Naum, Ninives Zerstörung vorherzusagen als Strafe für ihre Bosheit und Grausamkeit. Ich lese mal hier Naum 1,8. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Naum 1,8. Ja, Jona hatte auch gepredigt. In 40 Tagen wird Gott diese Stadt zerstören. So steht es in der Bibel. Und ich kann mir das so vorstellen, dass Jona in Wirklichkeit gesagt hat, bekehrt euch und wenn ihr euch nicht bekehrt, dann wird Gott diese Stadt in 40 Tagen zerstören. Und so ähnlich. Ne? Weil wenn er nur gesagt hätte, in 40 Tagen wird Gott diese Stadt zerstören, dann würden die Niniviten sagen, ja, schade, dass er uns zerstören wird, ne? Was können wir tun? Ne? Aber deswegen, die haben ja kapiert, ja, er sagt das jetzt nicht umsonst, einfach zu sagen, Gott wird in 40 Tagen diese Stadt zerstören, sondern er hat ein Ziel damit. Und das Ziel ist, dass die Menschen sich ändern. Gott wird diese Stadt zerstören, weil ihr so böse seid. Und dann haben die Leute gedacht, okay, und wenn wir dann aufhören, so böse zu sein, dann wird Gott die Stadt nicht zerstören. Ja. Das heißt, es ist ja immer ja die Voraussetzung. Und hier könnte ja theoretisch Ninive wieder sagen, okay, dann lass uns wieder, ne, uns, kann man sagen, wieder nicht so böse sein und lass uns unsere Sünden bereuen, lass uns ändern und so, ne? Okay. Aber zuerst einmal hat er das gemacht, Ninives Zerstörung vorherzusagen, als Strafe für ihre Bosheit und Grausamkeit. Ja, da lernen wir auch vieles, ne? Dass ja Gott in bestimmten Fällen die Menschen straft. Das sehen wir ja öfter in der Bibel, dass Gott Menschen straft, ne? Wie hier auch im Neuen Testament, ne? Dieses Ehepaar, was ja, ne, ums Leben gekommen ist, weil sie gelogen haben. Und da gibt es ja ganz, ganz viele andere Beispiele, wie hier Herodes, werden wir nachher sehen, ne, die auch ja, bestraft wurde, weil er so stolz war und so. Und ja, im Alten Testament auch Sodom und Gomorra und ganz, ganz viele andere Situationen hat ja Gott die Menschen bestraft, weil sie so böse waren. Wie auch zum Beispiel die Kananiter. Ich weiß ja nicht mehr ganz genau, wie die Stadt hieß, wo Gott gesagt hat, tötet alle Einwohner dieser Stadt. Oder war das Jericho? Ne, er hat gesagt, tötet alle Einwohner dieser Stadt. Ja, warum? Weil sie ja diesen Kult gefolgt haben, diesen, wo die Kinder geopfert haben und solche Sachen. Das war ja eine ganz große Sünde und dann hat Gott das Volk Israel benutzt, um dieses andere Volk zu strafen. Aber meistens benutzt hier Gott andere Sachen, hier wie in Sodom und Gomorra, Feuer vom Himmel oder wie Herodes eine Krankheit oder so, um Menschen zu strafen. Aber dass ja Gott Menschen straft, ist ja klar in der Bibel. Ne? Warum wurde Ninive zerstört? Nummer eins, ihr Hochmut gegen Gott. Ne, und dann denken wir, ja, aber die waren doch ja gottlos, die wussten gar nicht, dass es Gott gibt oder so. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, im Römerbrief, dass ja auch die Menschen, die gottlos sind, die nie über Gott gehört haben, aber die haben ein Gewissen. Die wissen, dass es falsch ist, dass man tötet, dass man die Ehe bricht, dass man betrügt, dass man lügt. Die haben ein Gewissen, auch wenn sie jetzt nicht die 10 Gebote haben oder ne, die Bücher Mose oder so. Aber die wussten das und deswegen ihr Hochmut gegen Gott. Die Menschen, auch die Menschen, die nie etwas über Gott gehört haben, die wissen, dass es einen Gott gibt. Warum kann ich das behaupten? Ja, wenn wir ja überall auf der Welt schauen, dann haben die Urvölker immer ihre Religionen. Die wissen, dass es ja ein geistliches Wesen gibt, dass es geistliche Wesen gibt und dass es ein höheres Wesen gibt. Alle Menschen, die jetzt ein bisschen, ich sage mal, sensibel sind, wissen das. Nur heutzutage gibt es ja viele Atheisten, weil die Menschen, ich sage mal so, durch den Medien und Fernsehen und alles Mögliche die ganze geistliche Sensibilität verloren haben. Auch die Ungläubigen haben ihre geistliche Sensibilität verloren. Aber als die Menschen solche Sachen nicht hatten, dann konnten die, ich sag mal so, ne, abends, wenn alles ruhig war, zum Himmel geguckt haben und gemerkt haben, da gibt's ein höheres Wesen. Ne? Und heute guckt ja niemand mehr zum Himmel, ja, weil es die Sterne nicht mehr sehen kann, wegen ganzen Lichter der Stadt und so. Deswegen sind die Menschen heute ja ganz unsensibel und hochmutig sind sie sowieso. Hochmut gegen Gott. Die Menschen, die denken, ja, wir haben das alles geschaffen. Ja, wie heute, ne? Die Gottlosen, die sagen, ich habe das alles geschaffen. Oder die kloppen sich auf die Hose und sagen, das ist mein Gott, ne? Auf dem Portemonnaie und so. Die denken, ich habe das geschafft, ich habe das gemacht. Und die wissen nicht, dass, die wollen das nicht wissen, dass Gott ihnen das alles geschenkt hat. Und wenn die Menschen so denken, ich ja, habe alles, alles was ich habe, kommt aus meiner Kraft. Und so haben die Nineviten damals auch gedacht, wir sind so stark. Und die haben gedacht, wir dürfen grausam sein. Und das war ganz falsch von denen, weil die haben Israel, das nördliche Land, eingenommen. Nicht, weil sie so stark waren, sondern weil Gott es erlaubt hat, weil Samaria gesündigt hatte. Und die haben gedacht, wir sind so mächtig, schau mal, wir haben Samaria eingenommen. Das heißt, die waren stolz und die haben gesündigt gegen Gott. Und die haben gedacht, wir können die Israeliten quälen und so, ne, weil wir das dürfen, weil wir so mächtig sind. Aber das war falsch. Ihre Verbrechen, Lügen und Diebstahl war der zweite Grund, warum Ninive zerstört wurde. Ihre Unzucht und Hexerei. Ich lese mal Naum 3,4. Und das wegen der vielen Hurereien der anmutigen Hure, der Zaubermeisterin, die Völker mit ihrer Hurerei verkauft hat und ganze Geschlechter mit ihrer Zauberei. Ja, zweimal, ne, kommt das Wort Zauber. Zaubermeisterin, Zauberei. Und ja, Hurerei, ne, weiß nicht, ob es hier im wörtlichen Sinn gemeint ist, weil dann wäre es ja zwei verschiedene Themen in einem Vers, weil ja diese Zauberei eine geistliche Hurerei ist. Ja, aber was wir ja auch aus anderen Versen vom Naum entnehmen, dass die auch ja Ehebrechern waren und so und Hurerei getrieben haben und so, das war auch ein Grund, warum Gott sie zerstört hat. Aber hier Zauberei sowieso. Unzucht und Hexerei. Ja, was ist denn Unzucht? Warum benutze ich nicht Hurerei? Ich denke, das Wort Unzucht ist ja ein Sammelbegriff für Ehebruch und Hurerei. Ne, Hurerei ist mehr so zwischen Menschen, die Singles sind, und Ehebruch ist ja mit verheirateten Menschen. Wenn ja jemand, der verheiratet ist, ja mit jemand anderes, ne, nicht mit der Ehefrau oder nicht mit dem Ehemann, sondern mit jemand anderes. Und deswegen Unzucht ist ja der Sammelbegriff für diese zwei Sachen. Diese zwei Sachen sind Sünde in der Bibel. Die ganze Zeit, ne, viele sagen, ja, ist es jetzt Sünde, dass Menschen, die nicht verheiratet, ja, ne, was miteinander haben und so. Die Bibel sagt das nicht. Ja klar sagt das die Bibel, weil, ja, Ehebruch bedeutet ja, wenn jemand, der verheiratet hat, was sowas tut, und Hurerei bedeutet, wenn ein Single sowas macht. Ja, und deswegen bedeutet das hier Unzucht, alles, ne? Alles, was außerhalb der Ehe ist. Deswegen wollte Gott Ninive zerstören. Vielleicht fragt jemand, ja, warum ist das so schlimm, wenn die Menschen hier sowas machen, Sex außer der Ehe zu haben? Was ist dann so schlimm daran? Und ich erkläre mir das so, dass diese intime Beziehung ist der Gipfel der Beziehung zwischen zwei Menschen. Der Gipfel der Beziehung. Das ist ja nicht das Einzige, was in dieser Beziehung ist, sondern es ist ja ein Teil oder der wichtigste, ich sage so, nicht der wichtigste Teil, sondern das Teil, was sagen wir so, wenn man so sagt, ja, wie die Kirsche auf dem Kuchen sozusagen. Das ist ja das Intimste, was es gibt in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, was ja diese Beziehung auch befestigt. Und das ist ja ein, wenn jemand diese Sache schändet, das heißt, diese Person ist untreu. Die heißt, die kann nicht treu sein. Die schafft es nicht, treu zu sein. Und dann fragt man sich, wenn jemand, der nicht schafft, zu seiner Ehefrau oder zu seinem Ehemann zu sein, wie kann er dann Gott gegenüber treu sein und nur Gott anbeten, nur Gott dienen und nicht die Götzen und die anderen Götter, die es gibt. Deswegen hasst Gott diese Untreue, weil er möchte, dass die Menschen ihm treu sind. Deswegen heißt es auch, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, Gott verlangt von uns die Treue, dass wir nur Gott als Gott haben. Seine Vorhersagungen gingen in Erfüllung. Ja, hier habe ich ein paar Verse von Naum erwähnt. 2,8, 2,13, 3,3, 3,12, 3,15, die das vorhersagen, dass die Babylonier, das heißt, dass Ninive später niedergerissen, geplündert und verbrannt werden würde. Weil ja Naum vor dieser Zeit prophezeit hat. Deswegen heißt es ja auch Prophezeiung, weil es vorhergesagt hat. Die Stadt feierte die ganze Nacht ein Trinkgelage. Das steht in Naum 1,10 und Naum 2,5. Die Stadt befand sich am Ufer vom Fluss Tigris, der an den Tagen der Belagerung überflutete und Breschen öffnete in den Mauern, was das Eindringen der Feinde erleichterte. Naum 1,8 und 2,6. Der König in seiner Verzweiflung, als er merkte, dass die Lage aussichtslos schien, nahm sich selbst das Leben und zündete den Palast an. Und das hat Naum prophezeit im Kapitel 3, Verse 15 bis 19. Dann sieht man ja, wie vieles hier Naum prophezeit hat über das Untergehen von Assyrien oder von Ninive. Ne? Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Ja. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und mehr als 10, das heißt 20 Verse, wo er das prophezeit hat. Und ja, die Bibel, deswegen studieren wir momentan ja die Propheten. Die Propheten, die waren ja Menschen, die prophezeit hatten, das heißt die Vorhersagungen gemacht haben. Und das ist ja für uns ja ganz wichtig, damit wir sehen, dass Gott durch sie gewirkt hat, dass das, was sie gesagt haben, aus Gott war. Das ist ja für uns total wichtig. Jeder kann kommen und sagen, hör zu, ich bin ein Prophet oder so, gib mir Geld und so. Ne? Jeder könnte das machen, ne? Aber die Propheten, die haben vorhergesagt Sachen und die sind dann später, ein paar Jahrhunderte später in Erfüllung gegangen. Oder manchmal sogar Jahrtausende später, ne? Oder mehr als Jahrtausende, zum Beispiel hier die Prophezeiung über das zweite Kommen Jesu, die im Alten Testament gemacht wurden, ne, die sind schon 3000 Jahre alt. Ja, die wurden ja 500 Jahre vor Christus gemacht, ja okay, 2500 Jahre alt oder mehr. Dann lass uns zu Obadja. Obadja, der hat ja gegen Edom gepredigt. Und Edom wird ja manchmal auch Idumäer genannt. Zum Beispiel in Markus 3,8 Idumäer. Und deswegen heißen die Einwohner von Edom auch Idumäer oder Edomiter oder so. Ne? Wichtig ist, dass wir wissen, um was es geht. Um dieses Land südöstlich vom Toten Meer. Und woher stammt dieses Land? Das kommt aus Esau. Esau war der Bruder von Jakob und Jakob wohnte in Israel und Esau wohnte in Edom. Seine Nachfahren sind die Edomiter. Und die Edomiter waren ein traditioneller Feind von Juda, sehr oft. Ne? Und die Edomiter haben versucht, immer den Juden das Leben schwer zu machen. Und ja, Obadja hat gegen Edom prophezeit. Man weiß nicht genau, wann er prophezeit hat. Hier schreibe ich, dass er gegen die Edomiter prophezeit hat in der Zeit, wo die Babylonier Juda angegriffen haben. Es gibt aber viele, die denken, dass Obadja prophezeit hat ein paar Jahrhunderte früher. Und auch die Rabbiner, die verteidigen diese Idee. Und deswegen denke ich, dass es auch könnte sein, dass Obadja ein paar hundert Jahre früher gepredigt hat, was ja im Grunde nicht viel ändert, weil er redet gegen Edom, dass die Edomiter wieder einmal die Lage ausgenutzt haben, dass die Israeliter, die angegriffen wurden, ne, und die Edomiter sich dann die Hände gerieben haben und gesagt, ne, toll, uns bleibt irgendwas übrig oder so, ne, die Babylonier sind gekommen und da vieles zerstört und die Edomiter haben ja nur gewartet, dass die Babylonier weg waren, um dann selber da zu plündern und so weiter, ne? Oder haben die Juden, die sich dann versteckt haben in Edom, geflüchtet haben, haben die Edomiter diese Juden an den Babyloniern geliefert, ne? Den verraten, ne? Ans Messer geliefert und so, ne? Und solche Sachen, dann waren ganz, ganz böse. Das sowas hat Gott verurteilt. Gott hat gesagt, das ist nicht richtig, was ihr macht, weil das ist ja moralisch verwerflich. Wenn, ne, ich sag mal so, wenn zwei Männer sich streiten zum Beispiel, ne, ich versuche hier das zu konkretisieren, warum das so verwerflich ist. Wenn ja zum Beispiel jemand beobachtet, wie ich sag mal so, eine schwache Frau beobachtet, wie zwei Männer sich streiten. Und der eine haut den anderen so stark in die Fresse ein, dass er auf den Boden fällt, bewusstlos. Und dann haut der erste dann ab und der andere bleibt da bewusstlos auf dem Boden liegen. Und dann geht diese schwache Frau hin und klaut den Bewusstlosen das Portemonnaie. Verstehst du? Das ist moralisch verwerflich. Sowas ist moralisch verwerflich. Die Situation auszunutzen. Und sowas haben die Edomiter gemacht. Babylon ist gekommen, hat Juda geschlagen und die Edomiter haben nur gewartet, bis, ne, die Babylonier da geräumt haben oder weggegangen sind, um dann wieder zu plündern und sowas noch übrig geblieben ist. Ja, und deswegen sagt Obadja prophezeit und sagt, das ist nicht gut, was ihr so macht, ne? Einen Schwachen auszunutzen, sondern ihr müsstet solidarisch sein. Sagen, nein, unser Nachbarland wird hier angegriffen von den Babylonier. Okay, wir sind schwächer als die Babylonier, aber lasst uns versuchen, hier unser Bestes zu geben, um unsere Geschwister zu schützen. Das heißt, Geschwister im Sinne von ja, Jakob und Esau waren Brüder. Ne? Lasst uns unsere Geschwister schützen, aber das haben die nicht gemacht und deswegen prophezeit Obadja gegen sie. Lass mal sehen. Ich lese mal hier den Vers 10. Ja, weil Obadja nur ein Kapitel hat, deswegen sagt man ja nicht Obadja Kapitel 1, Vers 10, sondern Obadja 10. Nur den Vers nennt. Wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken und du sollst auf ewig ausgerottet werden. Obadja 10. Obadja denunziert ihre Feigheit, sich mit den Angreifer zu verbünden, gegen ein geschwächtes Bruderland. Ich lese Obadja Vers 18. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme, aber das Haus Esau wird zu Stoppeln werden und jene werden sie anzünden und verzehren, so dass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt, denn der Herr hat es gesagt. Obadja 18. Ich lese noch den Vers 3. Der Hochmut seines Herzens hat dich verführt, weil du an Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinunterstoßen? Obadja 3. Das heißt, die Edomiter, die wohnen ja in ein hügeliges Land und die haben gedacht, ja, unser Land ist ja ganz hügelig und deswegen können die Babylonier uns nicht angreifen, weil wir ja auf die Berge wohnen, können wir uns ja ganz leicht verkriechen, verstecken in den Höhlen und so, ne? Aber das war ja nicht der Grund, warum die Babylonier Edom nicht angegriffen haben, sondern die Babylonier haben Juda angegriffen, weil Gott es erlaubt hat. Das war ja der Wille Gottes, um Juda zu strafen durch die Babylonier, weil Juda gesündigt hatte. Ne? Wie wir am Anfang der Lektion gesehen hatten, ja, Gott straft Menschen, die sündigen, und er hat auch das Volk Gottes bestraft, Juden bestraft, und dafür benutzt ihr die Babylonier in diesem Fall. Und die Edomiter haben gesagt, ja, die Babylonier, die greifen uns nicht an, weil wir so mächtig sind und so weiter. Und wieder die ganze, die alte Geschichte, Hochmut und so weiter. Ne? Die Edomiter, die waren ein Feind von den Israeliten schon lange. Zum Beispiel in 4. Mose, ne? Das heißt ja viele, viele Jahrhunderte früher, weil wir reden hier, ne, von 600 vor Christus ungefähr, die Zeit, wo die Babylonier angegriffen haben. Und schon in 4. Mose, das war ja 1200 Jahre, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ungefähr 1200 Jahre vor Christus, das heißt 600 Jahre früher, hatten sie schon Israel den Durchgang zum gelobten Land verwehrt. 4. Mose 20. Die Edomiter griffen die Juden an während der Herrschaft von Jehoram, 2. Chronik 21, und griffen die Juden an während der Herrschaft von Achas, 2. Chronik 28, und griffen an während Jerusalems Ergreifung von den Babyloniern, Psalm 137, Amos 1, Hesekiel 25. Ja, die Edomiter, die tauchen im Neuen Testament auf in der Ahnentafel Herodes. Edomiter, wie gesagt, die waren die ewigen Feinde der Israeliten, und die Römer haben das vielleicht ausgenutzt und gedacht, okay, wir brauchen hier einen König über Juden, die Juden ja ganz unter Kontrolle hält, und wen nehmen wir? Ja, wir nehmen einen Erzfeind von den Juden, ein Edomiter, der, ne, kann man sagen, da mit starker Hand regieren wird und nicht erlauben, dass die Juden sich einen Aufstand machen. Und deswegen Herodes, da gab's einige Herodes, und ganz wichtig, ich nenne diese Herodes hier auf Seite 46, ich nenne die Herodes, damit wir auch besser verstehen, um wen es geht, weil es gab ja Herodes der Große, Herodes Antipas, Herodes Agrippa I, die wichtigsten Herodes im Neuen Testament, und wenn wir im Neuen Testament das Wort Herodes lesen, dann müssen wir immer uns fragen, um wen geht es da? Herodes der Große, der tötete die Kinder beim Versuch, Jesus zu töten. Der erste. Der zweite Herodes, was im Neuen Testament genannt wird, da gab es auch viele, viele andere, ne? Aber der zweite ist Herodes Antipas, der ließ Johannes den Täufer köpfen, der wollte Jesus töten und verspottete Jesus. Und der dritte Herodes war der Herodes Agrippa, der tötete Jakobus, nahm Petrus gefangen und starb von Würmern zerfressen. Das sind so die, ne, so die wichtigsten Fakten über jeden Einzelnen, damit wir da unterscheiden können, um welche es geht. Die Erfüllung der Vorhersagungen, Obadja 10, Jeremia 49, die Edomiter wurden im Jahr 70 nach Christus von römischen Heer, welchen sie dienten, zerstört. Ja, das ist, ne, das heißt, man könnte sagen, ja, aber die haben doch die Römern gedient, ne, zum Beispiel Herodes, da war doch ein Diener der Römer, aber die wurden zerstört von den Römern. Und das ist ja eine Erfüllung von der Prophezeiung von Obadja. Ein paar wichtigen Botschaften, die Obadja hat. Göttliche Inspiration. Viermal beteuert der Prophet den göttlichen Ursprung seiner Worte. Manchmal stört das nicht so ein bisschen, wenn ein Prophet immer sagt, ich bin ein Prophet Gottes, hör zu. Das stört mich so ein bisschen. Aber viele haben das getan. Ganz viele haben das getan. Ja, zum Beispiel Apostel Paulus hat in seinen Briefen sich vorgestellt, ne, Paulus der Apostel. Ne? Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass es sowas einfach wichtig ist. Weil wenn die Menschen nicht wissen, wer wir sind, dann schätzen die uns vielleicht ganz falsch ein. Und deswegen mittlerweile, ne, wenn ich mich vorstelle oder so, dann erzähle ich auch nur, ne, wer ich bin, was ich gemacht habe, was ich studiert habe und so weiter. Weil als ich das ja nicht so gemacht habe, habe ich gemerkt, die Leute übersehe mich sozusagen, ne? Und als ich angefangen habe, dass die Sachen dann zu sagen, ne, plötzlich sagen alle, oh, Pfarrer Rolf und so, ne, Pfarrer Dietz und so, ne, und dann denke ich, ah, okay, das heißt, okay, ich will jetzt von den Menschen nicht geehrt werden, aber wenn die Menschen jetzt unsere Botschaft nicht hören, weil sie denken, dass wir nichts sind, dann hilft uns das auch nicht. Wir wollen, dass die Menschen unsere Botschaft hören. Und wenn jemand jetzt eine prophetische Berufung hat, ne, ja, ich würde auch sowieso heutzutage auch so, kann man sagen, da meine Probleme haben, wenn jemand kommt und sagt, ich bin ein Prophet Gottes oder so, würde ich auch da meine Probleme haben, aber ich würde trotzdem mal mich das anhören und dann beten und dem Herrn fragen, ist das wirklich von dir oder so, ne? Und da gab es schon auch ganz gute Sachen unter diese Menschen, aber die meisten von denen haben ja gar nicht von sich behaupten, sie sind Propheten, sondern einfach gesagt, lass mich für dich beten. Und dann habe gemerkt, dass Gott sie benutzt hat, um mir etwas zu sagen. Aber ja, wenn man ja eine Berufung hat, sollte man das auch sagen. Ich habe dann so erzählt einen Bekannten von mir, als ich ja in Jordanien war, habe ich so erzählt, ja, dass ich ja diese Berufung habe, hier die Bibel zu lehren und dieses Lehrmaterial zu schreiben und diese Jüngerschaft und Leiterschaftskurse und alles Mögliche zu machen. Und dann hat er angefangen, ja, mich Lehrer zu sagen, Lehrer Dietz, ne? Und Lehrer Dietz hier, Lehrer Dietz da und so, ne? Und okay, ne, das heißt selber schuld, darum hast du erzählt, dass du ja diese Berufung hast oder so, ne? Das heißt, und ja, das wollen wir, dass die Menschen erkennen, unsere Berufung erkennen, was wir von Gott auf dem Herzen bekommen haben und was wir dann auch so tun. Und das hat ja Obadja dann gemacht. Er hat gesagt 4-mal in diesem ein Kapitel, ich bin ein Prophet Gottes. Und wie wir wissen, haben die Rabbiner zuerst mal gewartet, ein paar hundert Jahre, das ja haben so in der Schublade getan und geschaut, ob diese Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind. Und weil sie dann wirklich in Erfüllung gegangen sind, haben die gemerkt, ein paar hundert Jahre später, ja, der Obadja, weißt du was, der war wirklich ein Prophet Gottes, ne? Und deswegen haben die ihn im Kanon aufgenommen. Die zweite wichtige Botschaft, was Obadja hatte, Edom wird verurteilt, weil es die Lage schamlos ausnutzt und Grausamkeiten gegen Israel ausübt. Da hatte ich schon kommentiert, ja. Und eine dritte Botschaft, das Reich Gottes. Das Endziel wird erreicht, wenn das Reich allein dem Herrn gehört. Offenbarung 11,15. Die Hoffnung liegt in der Wiederherstellung seines Volkes. Im Sieg seines Volkes wird das Reich Gottes errichtet. Die Merkmale dieses Reiches sind Freiheit und Heiligkeit. Ja, Botschaften von Obadja. Ganz wichtig, weil wieder diese Prophezeiungen über die Zukunft, über das Reich Gottes, ne? Das Endziel wird erreicht, wenn das Reich allein dem Herrn gehört. Und viele wissen ja nicht, welches das letzte Reich ist, was es geben wird. Viele wissen das nicht. Ich wusste es ja auch viele, viele Jahre meines Lebens nicht, welches das letzte Reich ist, worüber die Bibel redet, weil es ja nicht so deutlich gesagt wird. Aber wenn man ja mit offenen Augen die Bibel liest, dann liest man das schon. Man betet im Vater unser, dein Reich komme. Vater unser und so weiter und so weiter, dein Reich komme. Das heißt, das Reich des Vaters. Ne? Und man denkt ja, das Reich Gottes. Und ja, Gott ist ja dreieinig. Da gibt es ja den Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jesus wird 1000 Jahre regieren auf der Welt, auf der Erde. Aber dann wird er das Reich, die Macht, dem Vater geben. Und dann kommt das Reich Gottes, das Reich des Vaters. Viele wissen das nicht. Und deswegen muss ich dir das hier erklären. Weil hier steht, das Endziel wird erreicht, wenn das Reich allein dem Herrn gehört. Das ist das Endziel der Bibel, was ganz, ganz am Ende der Bibel, ne, gelehrt wird. Jesus gibt das Reich dem Vater. Gut, Vorschlag. Da die heutige Lektion kürzer ist, könnte man die Zeit nutzen, um die Tabelle Anhang wichtigsten messianischen Vorhersagen und Erfüllungen nach den Aufgaben zu besprechen. Seite 92. Dann lasst uns mal da einen Blick drauf werfen auf Seite 92. Eine ganz wichtige Seite. Ja, warum? Weil ich ja auch über diese Prophezeiungen rede, die in Erfüllung gehen. Die Propheten, ne, die haben ja prophezeit und ihre Prophezeiungen sind in Erfüllung gegangen. Und auf diese zwei Seiten, 92 und 93, habe ich hier wichtigsten messianischen Vorhersagen und Erfüllung geschrieben. Ne, in der Schlachterbibel gibt es zum Beispiel hier viele Seiten mit dieses Thema. Ich habe ja das hier, das meiste von das hier ja aus der Schlachterbibel genommen und zusammengefasst. Ich habe ja alle Verse gelesen und wirklich geguckt, was so ganz offensichtlich ist. Weil ja einige dieser Prophezeiungen, die in der Schlachter sind, sind so ein bisschen, man muss ja schon zweimal lesen, um das merken, dass es eine Prophezeiung ist oder so. Und aber hier habe ich genommen nur die, die wirklich so schreiend offensichtlich sind, wo man ja wirklich den Text liest und sieht, oh, da ist wirklich so. Deswegen diese ganz, diese Prophezeiungen, die so die wichtigsten aller wichtigsten, die Creme de la Creme der Prophezeiungen hier zusammengefasst, weil ja das Heft heißt Propheten, ne, und Propheten prophezeien, und das ist ja für uns wichtig, weil, wie gesagt, wir wollen an den richtigen Messias glauben. Ne? Wir wollen nicht sterben und dann denken, wir gehen zum Himmel, aber nein, wir gehen in die Hölle und dann wird uns gesagt, ja, leider habt ihr an den falschen Messias geglaubt. Und dann denken wir, was haben wir denn falsch gemacht? Ne? Deswegen ist es uns ja lebenswichtig, dass wir an den richtigen Messias glauben. Und deswegen sind diese Prophezeiungen auch wichtig, weil hier die ganzen Eigenschaften von den Messias beschrieben werden. Die ganzen Eigenschaften, wie er der Messias hat Präexistenz in Ewigkeit, ne? Dass er Gott ist. Dass er in Ewigkeit, dass es ihm schon gibt. Er ist der Sohn Gottes. Ich lese hier die ganzen Bibeladressen nicht, weil das wäre ja ein bisschen langweilig. Der Messias ist Gott. Ja, ganz klar, wenn du hier Jesaja 9,5 liest, dann wirst du sehen, durch den Text, aus dem Text heraus, dass es so ist, dass der Text das sagt, dass der Messias Gott ist. Und in Johannes 14,7 und 12,45 sieht man der Text, wo es erklärt, dass die Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Der Messias ist Gott und Mensch. Der Messias ist der Sohn Gottes, aus dem Samen der Frau geboren. Auch so ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt Leute, die jetzt in Frage stellen, ob Jesus, ob Maria Jungfrau war und so. Es gibt Leute, die da in Frage stellen, aber die Bibel sagt, dass er von dem Samen der Frau geboren sein würde. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass Maria Jungfrau war. Und die Bibel sagt das auch, dass alle Nationen, nächste Prophezeiung, alle Nationen werden im Samen Abrahams gesegnet. Ist auch eine Prophezeiung. Die Juden, die glauben bis heute, dass die einzige richtige Religion sind, dass alle, die gerettet werden, ja Juden werden müssen und so. Ne? Und die Bibel sagt, nein, dass der Segen sich ja irgendwann öffnen würde für die ganze Welt. Er kommt aus dem Stamm Juda. Der Messias ist Davids Nachfahre. Seine Geburt würde von einem Stern verkündet werden. 4. Mose 24,17. Er ist der Erbe von Davids Thron. Er wird in Bethlehem geboren werden. Auf seine Geburt folgt der Tod unschuldiger Kinder. Er wird von einer Jungfrau geboren werden. Den Messias wird ein Bote vorangehen, um seinen Weg vorzubereiten. Das ist ja Johannes der Täufer, ne? Johannes der Täufer, der Bote, der dem, ja, ne, wie es steht in Malachi, ne, bereitet Gott einen Weg in der Wüste. Ne? Das heißt, Gott würde in der Wüste erscheinen, kommen, zur Wüste kommen. Ne? Ja, sein Bote wird den Geist von Elia haben. Der Messias wird berufen, Ägypten zu verlassen. Er wird in Sebulon, Naphtali und Galiläa der Heiden predigen. Der Stein, den die Bauteile verworfen haben, Jesus, wird zum Eckstein. Er wird sprechen, aber nicht alle werden auf seine Botschaft antworten. Er ist ein Stolperstein für Israel. Er wird einen Befreiungsdienst haben. Er wird von einem Freund betrogen werden. Er wird wie ein König in Jerusalem ankommen, auf einem Hengst. Der Messias wird für 30 Silberstücke verkauft werden. Die 30 Silberstücke werden in den Tempel geworfen werden. Die 30 Silberstücke werden verwendet, um ein Töpferfell zu kaufen. Er wird von seinen Jüngern verlassen. Er ist still vor seinen Anklägern. Er wird in der Wange geschlagen. Er wurde ohne Ursache gehasst. Er trug unsere Sünden. Er wurde abgelehnt. Er wird ein Prophet der Kinder Israel sein. Er wurde gekreuzigt. Er wird gekreuzigt mit Übeltäter, begraben mit den Reichen, auferstehen aus dem Tod. Er wird Durst haben während der Kreuzigung. Essig in seinem Durst wird ihm angeboten, wird geschlagen und entstellt. Man wird um seine Kleider wetten. Nicht einer seiner Knochen wird gebrochen. Man sieht schon, das ist ja eine Riesenmenge Informationen, die uns ganz deutlich zeigen, dass dieser Jesus, an dem wir glauben, ne, dass diese ganze Prophezeiung hier, die passen nur auf diesen Jesus, an den wir glauben, der ja vor 2000 Jahren, 2020 Jahre in Bethlehem zur Welt gekommen ist und dann 30 Jahre später, 33 Jahre später gekreuzigt wurde, ne? Und so, dass alle diese Prophezeiungen hier nur auf diesen Jesus, diesen einzigen Jesus von Nazareth passen. Und dann sehen wir, dass wir an den richtigen Messias wirklich glauben. Und das ist ja für uns gut, diese Information, die brauchen wir. Wir brauchen diese Information, die Gott alle im Hunderte oder Tausende Jahre im Voraus gegeben hat, wie hier, ne? Sprüche oder Psalme oder 2. Samuel, Jesaja, Jeremia, diese ganze Prophezeiungen, die wurden ja 450 Jahre vor Christus und früher geschrieben oder 420 Jahre vor Christus und früher geschrieben, bis 1400 Jahre vor Christus. Und deswegen wissen wir, dass das alles hier nur aus Gott kommen kann, weil ja nur Gott könnte das alles hier tausende Jahre im Voraus prophezeien. Und deswegen studieren wir auch die Propheten, um das alles hier zu lernen und zu wissen, ne, dass diese Menschen auch Männer und Frauen Gottes waren und dass, was die gesagt haben, wirklich aus Gott war. Und wenn wir das lesen, können wir wissen, dass ja Gott durch sie redet. Ja, Propheten sind ja eine ganz interessante Gruppe von Büchern der Bibel. Die sollen wir wirklich durchlesen. Und ich sage aus persönlicher Erfahrung, ich habe da meine Schwierigkeiten mit den Propheten, aber im Grunde sind die, ich sage mal so, viel, viel wichtiger. Ich sage mal so wichtiger im Sinne von, ja, die geschichtlichen Bücher, die erzählen, was geschehen ist. Und die Propheten, die sind Lautsprecher Gottes, die, wenn sie den Mund aufmachen, dann redet Gott durch sie. Und das ist ja auch, ich sage mal so, im bestimmten Sinn wichtiger, stärker, ne? Stärkere Offenbarungen, ne? Und deswegen sollten wir uns konzentrieren, die wirklich durchzustudieren. Ich lese mal die Fragen, die wir noch gleich besprechen werden. Die sind auf Seite 48. Nenne Sünden der Nineviten, weswegen Gott sie bestrafte. Was war die Sünde der Edomiter? Einige Männer, die Herodes hießen, sind im Neuen Testament wichtig. Nenne sie. Amen. Halleluja.